fiction, more than any other art, allows us perhaps to get a slightly deeper understanding of the waves of history, even though we are caught up in them as we read.
Fiktion, mehr als jede andere Kunstform, ermöglicht uns vielleicht ein etwas tieferes Verständnis des Wellengangs der Geschichte, sagt der chilenische Schriftsteller Benjamin Labatut, auch wenn wir in diesen Wellen gefangen sind, während wir lesen. Das blinde Licht, so heißt das Buch, das ich Ihnen heute vorstellen möchte, Irrfahrten der Wissenschaft. Benjamin Labatut segelt darin, um im Bild zu bleiben, auf den hohen Wellen der Wissenschaft, wo man leicht die Orientierung verliert und in tiefes Wasser stürzen kann. Labatut segelt wie ein Pfeil. Atemberaubend elegant, eigenwillig und immer entdeckungsfreudig erzählt er 4 essayistische Geschichten von Wissenschaftlern, die das Denken revolutionierten und dabei oft ihr eigenes Leben und manchmal auch das vieler anderer aufs Spiel setzten. Ich freue mich sehr, Ihnen heute dieses besondere Buch in Lesung und Gespräch mit dem Autor und seinem Übersetzer Thomas Provost näher bringen zu können. Ich bin Natascha Freundl und ich danke dem Surkamp Verlag für die Unterstützung unserer digitalen Lesebühne. Weiterlesen, diese Kooperation von RBB Kultur und dem Literarischen Kolloquium Berlin macht's möglich. Wir holen Autoren auch aus ganz fernen Ländern zu uns ins Ohr. Ich habe noch nie vorher ein Interview geführt zwischen Berlin und Chile, wo Benjamin Labatut gerade irgendwo in den Bergen in der Nähe von Santiago ist und wo er seine Antworten auf meine schriftlichen Fragen mit seinem Handy aufgenommen hat, im Wald, während seine Hunde um ihn herumliefen. Wenn Sie es also gleich rascheln hören, ist das vielleicht genau der Hund, den Sie auf unserer Webseite mit Benjamin Labatut sehen können. Das blinde Licht ist Benjamin Labatuts drittes und bisher erfolgreichstes Buch, das in vielen Ländern der Welt erscheint. Seine erste Übersetzung ins Deutsche war nur eine Frage der Zeit, nicht nur, weil Labatut so brillant schreibt, sondern weil viele Passagen in diesem Buch in Deutschland spielen. Geboren wurde er 1980 in Rotterdam, ist oft umgezogen mit seinen Eltern nach Den Haag und Buenos Aires, bis die Familie, als er 12 war, nach Chile zurückkehrte. Dort hat er Journalismus studiert, das ist für ihn bis heute ein Brotjob. Seine Leidenschaft gehört dem Schreiben. Hier dem Schreiben über Pioniere der Naturwissenschaften.
My book does deal with some of the darker aspects of science and its impacts on the world.
Mein Buch handelt von einigen dunklen Seiten der Wissenschaft und ihrem Einfluss auf die Welt. Was mich aber fasziniert und zu diesen Geschichten gebracht hat, sind die Grenzen des Denkens und wie es Menschen ergeht, die diese Grenzen erreichen. Mich hat immer fasziniert, was jenseits unseres Denkvermögens liegt, was wir nicht verstehen können. Wissenschaft arbeitet immer an dieser Grenze und bewegt sich darüber hinaus. Manchmal gewinnen wir dadurch tiefere, bessere Einsichten über uns selbst und die Natur. Doch das Gegenteil ist ebenso wahr. Wir entfernen uns vom Verstehen, wenn wir auf Dinge stoßen, die unserem gesunden Menschenverstand widersprechen, unseren geteilten Werten.
But the opposite is also true. We fall away from understanding when we come up against things that go against our common sense, that go against our shared values.
Karl Schwarzschild, Astronom, Physiker und Mathematiker, hat mitten in den Schlachtfeldern des Ersten Weltkriegs als erster über schwarze Löcher nachgedacht. Alexander Grothendieck hat die Mathematik revolutioniert, bevor er der Wissenschaft entsagte und zum Eremiten wurde. Erwin Schrödinger und Werner Heisenberg erfanden etwa zur gleichen Zeit jeder für sich die Quantenmechanik. 2 bahnbrechende, unabhängige und einander widersprechende Theorien. Benjamin Labatut packt ihre Lebensgeschichten in für mich atemberaubende Texte.
I am particularly fascinated by certain ideas.
Ich bin besonders fasziniert von bestimmten Ideen, die unser Denkvermögen beinahe zusammenbrechen lassen und uns dazu zwingen, allseits geteilte Denkmuster weit hinter uns zu lassen. Diese Ideen bilden das Herz des Buchs. Mit diesen Ideen beschäftige ich mich immer. Auf Englisch lautet der Buchtitel, wenn wir aufhören, die Welt zu verstehen. Und ich glaube, diese Zeit, vielleicht der Höhepunkt eines langen Prozesses, der mit einem sehr naiven Denken über die Welt begann, liegt in den ersten 30 Jahren des 20. Jahrhunderts, als wir herausfanden, wie merkwürdig, wunderbar und schrecklich unsere Welt wirklich ist.
Bevor wir einen Ausschnitt aus Benjamin Labatuts Buch hören, müssen wir noch eine Frage klären. Warum schreibt er immer Kurzgeschichten, hier wie auch in den beiden früheren Büchern?
I am a firm believer that short narrations are primary.
Ich bin fest davon überzeugt, dass kurze Erzählungen primär sind. Ich glaube, die lange Erzählform wie Romanprosa ist ein sehr kommerzielles Nebenprodukt. Ein Konstrukt, das zu einer bestimmten historischen Zeit entstand, aber nichts mit dem zu tun hat, was uns Menschen am meisten erfreut. Und das sind Kurzgeschichten. Ich glaube, vielen ist nicht klar, wie tief Kurzgeschichten gehen. Das ist nicht nur die Form, in der wir Kindern unsere Welt erklären, es ist auch die Form, in der wir Dinge verstehen. Wir verstehen alles um uns herum, indem wir uns kurze, komprimierte Geschichten erzählen, die zu einer größeren Erzählung führen.
In einer E-Mail hat Benjamin Labatut mir geschrieben, wer seine Vorbilder sind. W.G. Sebald, Bruce Chatwin, Elliot Weinberger, William S. Burroughs oder Filmemacher wie Adam Curtis und Werner Herzog.
Ich glaube, kein Wort sollte vergeudet werden. Ich bin auch nicht an Selbstdarstellung interessiert oder Übungen, die dem Leser wirklich nichts geben, was er nicht schon weiß. In diesem Sinne habe ich viele Lehrer. Borges war ein Meister der verdichteten Form. Pascal Quignard halte ich für den größten lebenden Autor unserer Zeit und er schreibt ultra verdichtet. Ein paar Seiten eines Buchs von ihm enthalten mehr Informationen als viele mehrbändige Romane.
Of his book than from sprawling many volume novels.
Und genau so ging es mir mit der ersten Erzählung in Labatuts Buch. Preußisch Blau heißt sie. Benjamin Labatut hat die ersten Sätze in seiner Sprache aufgenommen, also auf Spanisch. Die deutsche Übersetzung von Thomas Provost liest dann Joachim Schönfeld.
Durante un examen médico realizado en los meses previos a los juicios de Nuremberg, los doctores notaron que las uñas de las manos y los pies de Hermann Göring estaban teñidas de un rojo furioso.
Bei einer Untersuchung Monate vor Beginn der Nürnberger Prozesse fiel den Ärzten auf, dass Hermann Görings Finger und Fußnägel knallrot gefärbt waren. Auf den ersten Blick führten sie dies auf seine Abhängigkeit von Dihydrocodein zurück, einem Schmerzmittel, von dem er täglich mehr als 100 Tabletten zu sich nahm. William Burroughs zufolge ist die Wirkung vergleichbar mit Heroin, doppelt so stark wie Kodein, aber mit einer Dröhnung wie Kokain, weshalb die Amerikaner sich gezwungen sahen, Göring von seiner Sucht zu heilen, ehe er vor Gericht erscheinen konnte. Es war nicht einfach. Bei seiner Festnahme durch die Alliierten hatte man in den Koffern, die der NS-Führer mitschleppte, nicht nur den Nagellack gefunden, den er auftrug, wenn er sich als Nero verkleidete, sondern auch mehr als 20.000 Paracodin-Pillen, seine bevorzugte Droge und fast der gesamte Restbestand, der von dem in Deutschland hergestellten Medikament am Ende des Zweiten Weltkriegs geblieben war. Ungewöhnlich war eine solche Abhängigkeit nicht. Praktisch alle Truppen der Wehrmacht erhielten Methamphetamintabletten als Teil ihrer Verpflegung. Im Handel bekannt unter dem Namen Pervitin, nahmen die Soldaten sie, um sich aufzuputschen und wochenlang wach zu halten, pendelnd zwischen manischem Furor und albtraumhafter Benommenheit. Eine Überbelastung, die bei vielen in Euphorie umschlug. Es ist beinahe wie Schweigen hier oben. Alles wird unwesentlich und abstrakt. Entrückt, als ob ich selbst über meinem Flugzeug flöge, schrieb ein Pilot der Luftwaffe Jahre später, als erinnerte er sich an die stille Verzückung seliger Anschauung, nicht an die Niederungen des Alltags im Krieg. Methamphetamin war, wie man heute weiß, der Treibstoff für Deutschlands Blitzkrieg mit seinem unaufhaltsamen Vormarsch, und viele Soldaten erlitten psychotische Anfälle, als sie spürten, wie sich die bitteren Pillen in ihrem Mund auflösten. In den oberen Etagen des Deutschen Reiches dagegen schmeckte man etwas ganz anderes, als der russische Winter die Ketten ihrer Panzer erstarren ließ, als unter den Feuerstürmen der alliierten Luftangriffe jede Siegesgewissheit erlosch und Hitler befahl, auch innerhalb des Reichsgebietes alles von Wert zu zerstören, um den heranrückenden Truppen nichts zu lassen als verbrannte Erde. Angesichts der totalen Niederlage, bezwungen von dem Bild des Schreckens, das sie über die Welt gebracht hatten, wählten die Verantwortlichen einen raschen Abgang. Sie bissen auf Zyankali-Kapseln und erstickten unter dem lieblichen Mandelduft des Gifts. Eine Suizidwelle schwappte in den letzten Kriegsmonaten durch Deutschland. Allein im April 1945 nahmen sich in Berlin 3.800 Menschen das Leben. Die Bewohner der Kleinstadt Demmin, etwa 3 Stunden nördlich der Hauptstadt, erlagen einer Massenpanik, als die deutschen Truppen auf ihrem Rückzug nach Westen die Brücken hinter sich sprengten und sie auf ihrer Halbinsel in der Falle zurückließen, umgeben von 3 Flüssen, hilflos den Grausamkeiten der Roten Armee ausgeliefert. Hunderte Männer, Frauen und Kinder starben in nur 3 Tagen von eigener Hand. Ganze Familien gingen ins Wasser der Peene und der Tollense, aneinandergebunden mit Stricken um die Taille, wie bei einem grausigen Tauziehen, die kleineren Kinder beschwert mit ihren Schulranzen voller Steine. Ein ähnlicher Todeswahn ergriff auch die höheren Ränge der Nationalsozialisten. 53 Generale des Heeres, 14 der Luftwaffe und 11 Admirale der Marine nahmen sich das Leben. Außerdem der Erziehungsminister Bernhard Rust, der Justizminister Otto Thierack, der Feldmarschall Walter Model, der Wüstenfuchs Erwin Rommel und natürlich der Führer selbst. Andere, darunter Hermann Göring, waren zögerlicher und ließen sich gefangen nehmen, auch wenn sie damit das Unvermeidliche nur hinausschoben. Als die Ärzte ihn für verhandlungsfähig erklärten, wurde Göring vom Internationalen Militärgerichtshof zum Tod durch den Strang verurteilt. Er stellte den Antrag, erschossen zu werden. Er wollte nicht wie ein gewöhnlicher Krimineller sterben. Kaum erfuhr er, dass man ihm seinen letzten Wunsch verwehrte, tötete er sich selbst mit einem Biss auf eine Zyankali-Kapsel, die er in einem Pomadendöschen versteckt hatte. Dazu erklärte er in einem Brief, er habe die Todesart des großen Hannibal gewählt. Die Alliierten beschlossen, alle Spuren seiner Existenz auszulöschen. Ähnliche Kapseln erhielten die Parteispitzen der NSDAP nach dem Konzert, das die Berliner Philharmoniker noch am 12. April 1945 gaben, kurz vor dem Fall der Stadt. Albert Speer, Reichsminister für Bewaffnung und Munition und oberster Architekt des Dritten Reichs, hatte ein Sonderprogramm organisiert mit Beethovens Violinkonzert in D-Dur, gefolgt von Bruckners 4. Sinfonie, der romantischen und, endend, sehr passend, mit Brünnhildes Arie beim Finale des 3. Aufzugs von Richard Wagners Götterdämmerung, wenn die Walküre sich auf einem Scheiterhaufen opfert, dessen Flammen schließlich nicht nur die Welt der Menschen, sondern auch den Saal Walhalls und mit ihm sämtliche Götter verzehren. Als das Publikum zum Ausgang strebte, Brünnhildes Schmerzensschreie noch in den Ohren, verteilten Mitglieder des Jungvolks der Hitlerjugend, gerade mal 10-jährig, die Älteren starben auf den Barrikaden, aus kleinen Körben Zyankali-Kapseln, als wären es Opfergaben bei einer Liturgie. Mit einigen dieser Kapseln nahmen sich Göring, Goebbels, Bormann und Himmler das Leben. Viele andere Nazi-Größen schossen sich, während sie auf die Kapseln bissen, gleichzeitig in den Kopf, da sie Sabotage befürchteten oder ein Versagen des Gifts, was ihnen statt des erwünschten sofortigen und schmerzlosen Todes eben jenes qualvolle Ende bereitet hätte, das sie verdienten. Hitler war gar so fest von einer Manipulation der Dosierung überzeugt, dass er sich entschloss, die Wirkung erst an Blondie zu erproben, seiner Schäferhündin, die ihn in den Führerbunker begleitet hatte, zu Füßen seines Bettes schlief und alle möglichen Privilegien genoss. Lieber wollte er sie töten, als zuzulassen, dass sein Liebling den russischen Truppen in die Hände fiel, die Berlin bereits umringt hatten und dem unterirdischen Bunker Tag für Tag näher rückten. Nur hatte er nicht den Mut, es selbst zu tun. Und so befahl er seinem Leibarzt, eine der Giftampullen im Maul des Tiers zu zerdrücken. Die Hündin, die gerade 4 Junge zur Welt gebracht hatte, starb auf der Stelle, als das winzige Cyanidmolekül, bestehend aus 1 Atom Stickstoff, 1 Atom Kohlenstoff und 1 Atom Kalium, in ihre Blutbahn gelangte und ihren Atem lähmte. Cyanid wirkt so blitzartig, dass es nur ein einziges Zeugnis für seinen Geschmack gibt, hinterlassen zu Beginn des 21. Jahrhunderts von M.P. Prasad, einem 32-jährigen indischen Goldschmied, der noch ein paar Zeilen kritzeln konnte, nachdem er es geschluckt hatte. Ärzte, Zyankali, ich habe es probiert, es brennt auf der Zunge, schmeckt bitter, stand auf einem Zettel, den man in dem Hotelzimmer, das er sich für seinen Freitod genommen hatte, bei seinem Leichnam fand. Die wasserlösliche Form des Gifts, in Deutschland bekannt als Blausäure, ist äußerst flüchtig. Ihr Siedepunkt liegt bei 26 Grad Celsius und sie hinterlässt in der Luft einen leicht bittermandelartigen Geruch, den nicht alle wahrnehmen, da die Fähigkeit dazu abhängt von einem Gen, über das 40% der Menschen nicht verfügen. Aufgrund dieser Laune der Natur ist anzunehmen, dass ein nicht geringer Teil der in Auschwitz, Majdanek und Mauthausen mit Zyklon B Ermordeten den Geruch des in die Gaskammern strömenden Cyanids nicht einmal bemerkte. Während andere mit demselben Duft in der Nase starben, wie die Organisatoren ihrer Vernichtung beim Zerbeißen der Suizidkapseln. Jahrzehnte zuvor hatte man einen Vorläufer des von den Nazis in den Vernichtungslagern eingesetzten Gifts, das Zyklon A, in Kalifornien als Pestizid auf die Orangen gesprüht, so wie man damit auch die Züge entlauste, in denen sich zigtausende mexikanische Einwanderer versteckt hatten, um über die Grenze in die USA zu gelangen. Das Holz der Waggons verfärbte sich daraufhin und zeigte einen wunderschönen bläulichen Ton. Es ist derselbe, den man auch heute noch an einigen Ziegelsteinen in Auschwitz sehen kann. Beides verweist auf den eigentlichen Ursprung dieses Cyanids, isoliert 1782 aus dem ersten synthetischen Pigment, dem Preußisch-Blau.
So beginnt Preußisch-Blau, die erste Erzählung in Benjamin Labatuts Buch »Das blinde Licht«. Und ich habe ihn gefragt, wie er auf all diese Details gestoßen ist, von denen mir viele neu waren.
The way I wrote Prussian Blue, I think the technique is pulling on a thread of history.
Die Technik, in der ich Preußisch Blau geschrieben habe, würde ich als Ziehen an einem Faden der Geschichte bezeichnen. Ich war ganz anderem auf der Spur. Dass nämlich Wasserstoffcyanid, ein tödliches Gift, als ein möglicher Vorläufer unserer DNA- und RNS-Moleküle betrachtet wird. Mich hat fasziniert, wie etwas so Tödliches zugleich im Innersten alles Lebenden sein kann. Ich bin also von diesem sehr kleinen Molekül ausgegangen und bin ihm gefolgt. Ich habe diese Technik benutzt, um verschiedene Fäden zusammenzubringen, die alle mit diesem Gift verbunden sind. Und ich fand mich auf einer Straße wieder, die von den Nazi-Konzentrationslagern den ganzen Weg zurück zu Frankensteins Schloss führte, zu den Experimenten der Alchemie und einer Zeit, in der Wissenschaft ganz anders war als heute, wo sie noch verbunden war mit einem anderen Aspekt der Realität, der mich wirklich fasziniert. Und das ist Magie und magisches Denken. Eine völlig andere Art, die Welt zu verstehen. Eine Art, die gewisse Verbindungen zwischen den Dingen sieht. Unser Denken heute vermittelt kein gutes Verständnis, warum bestimmte Dinge so eigenartig und intensiv miteinander verbunden sind.
Wie im Leben von Fritz Haber, einem Chemiker, dem der Text immer näher rückt, als würde er ihn einkreisen. Für Benjamin Labatut ein Gigant der Zeitgeschichte.
Fritz Haber was a larger than life figure. He was almost a mythological character, a Promethean figure.
Er war eine beinahe mythologische Figur, prometheisch. Er beeinflusste Leben wie Tod. Berühmt wurde er für eine Entdeckung, die unsere Welt veränderte und von der die meisten Menschen nichts wissen. Er hat Stickstoff aus der Atmosphäre gewonnen und so fixiert, dass es als Düngemittel für die Saat einsetzbar ist, für unsere Ernährung. Ohne diese Entdeckung könnten heute nicht so viele Menschen auf der Erde leben. Er hat Brot aus der Luft geholt, wie es damals hieß. Und er ist auch für das Gegenteil bekannt. Denn er hat Gas in eine Waffe verwandelt. Chlorin, aber auch andere Arten von Gas, hat er im Ersten Weltkrieg zu einer Waffe gemacht und damit Tausende auf die schrecklichste Weise getötet.
He turned chlorine gas and then other gases into a weapon during the First World War, killing thousands in the most horrific ways.
Auch nach dem Selbstmord seiner Frau Clara immer war, wollte Fritz Haber seinem Land dienen. 1934 starb er im Exil, ein zum Christentum konvertierter Jude, der aus Deutschland fliehen musste und nie erfuhr, dass das Pestizid-Zyklon, das er mitentwickelt hatte, für den Massenmord an den Juden Europas benutzt wurde, auch an Verwandten von Haber. Können wir aus der Geschichte lernen?
Ich glaube nicht, dass wir aus der Geschichte lernen können oder aus dem Leben anderer Menschen. Ich denke, wir können nur von uns selber lernen. Und auch wenn man versteht, was passiert ist, wirklich versteht man es immer erst im Nachhinein. Mein Buch zeigt, dass Verstehen seinen Preis hat. Für alle Menschen, ob nun Wissenschaftler, Künstler oder nicht, die versuchen, sich selbst zu verstehen und die Welt, in der sie leben, ist das keine leichte Aufgabe. Sie hat ihre Kosten, die sehr hoch sein können. Je tiefer du etwas durchdringen möchtest, desto wahrscheinlicher ist, dass es dein Leben auf eine Weise beeinflussen wird, die du niemals ahnen konntest. Geschichte segelt voran und wir sind in ihren Wellen gefangen.
History sails ahead and we're caught up in its tide.
Aus 4 Erzählungen besteht Labatuts Buch. Mit jeder Erzählung mischt er mehr Fiktion unter die Fakten. Wozu brauchen Sie Fiktion, wenn die Fakten so stark sind, habe ich ihn gefragt.
Es gibt viele Gründe, Fakt und Fiktion zu verschmelzen. Einer davon ist, wenn man etwas studiert, hält man sich an die Fakten, um zu verstehen, worum es geht. Aber dann erkennst du, worum es wirklich geht, worauf es hinweist, welche tiefere Wahrheit diese Geschichte zeigt. Hier kommt Fiktion ins Spiel. Nicht, um sich einfach etwas auszudenken, sondern um einer Lösung auf die Spur zu kommen, die nicht logischer Natur ist, sondern ästhetisch. Das ermöglicht ein viel tieferes Verstehen. Wenn man sich nur an die Fakten hält, kann man übersehen, was die Dinge wirklich bedeuten. Bedeutung wird nicht durch Fakten enthüllt, sondern durch Erzählung.
Meaning is not conveyed by fact, it is conveyed by story.
Außerdem, meint Benjamin Labatut, sind die Fakten in seinen Erzählungen oft so abstrakt, dass sie von den meisten Menschen nicht verstanden werden können, ihn selber eingeschlossen. Er möchte durch die Fiktion seinen Leserinnen und Lesern ein Verständnis aus dem Bauch herausgeben. Und was wissen wir schon, etwa darüber, wie es Werner Heisenberg und Erwin Schrödinger ging, als sie die Quantenmechanik entdeckten?
Most of what we live through day to day.
Das meiste von dem, was wir täglich erleben, sind innere Erfahrungen. Und die Werkzeuge, die wir haben, um sie zu studieren, sind Fiktion und Kunst. Man kann in das Leben des Geistes nicht eintauchen, ohne auf die großartigen Werkzeuge der Fiktion zurückzugreifen. Sie sind sehr alt. Wir schauen gern auf sie herunter, aber eine gute Fiktion hat mehr Wahrheit als ein Gewirr von Fakten.
Benjamin Labatut hat mir geschrieben, dass er selbst immer wieder von verschiedenen Leiden heimgesucht wird, wie Schlaflosigkeit, Schuppenflechte. Vielleicht räumt er deshalb den Krankheiten seiner Protagonisten so viel Raum ein. Er zeigt Werner Heisenberg auf Helgoland, entstellt von einer Heuallergie. Er folgt Schrödinger in ein Schweizer Sanatorium. Beide Physiker stoßen in diesen Wochen unabhängig voneinander auf die Quantenmechanik. Ihre Theorien widersprechen sich. Und Labatut schildert in der Passage, die wir gleich hören werden, wie Heisenberg, inzwischen ein Außenseiter seiner Zunft, als Assistent von Niels Bohr in Dänemark eines Nachts in eine merkwürdige Kneipe gerät und nicht ungeschoren davonkommt. Benjamin Labatut liest ein paar Sätze auf Spanisch, Joachim Schönfeld den gesamten Auszug der deutschen Fassung.
No se dio cuenta de que era medianoche, hasta que el frío lo obligó a refugiarse en el único lugar que permanecía abierto esa hora.
Dass es schon Mitternacht war, wurde ihm erst bewusst, als die Kälte ihn zwang, sich an den einzigen, um diese Uhrzeit noch geöffneten Ort zu begeben. Eine Kneipe, die den Bodensatz der Kopenhagener Bohème aufsammelte und wo Künstler und Dichter, Kriminelle und Prostituierte sich mit Haschisch und Kokain versorgten. Heisenberg kultivierte eine Genügsamkeit, die dem Puritanismus nicht fernstand, und auch wenn sein Weg ihn jeden Tag dort vorbeiführte und einige seiner Kollegen Stammgäste waren, hatte er das Lokal noch nie betreten. Der Mief, der ihm entgegenschlug, kaum dass er die Tür öffnete, war wie eine Ohrfeige. Wäre es nicht so kalt gewesen, er hätte sofort kehrt gemacht, zurück auf sein Zimmer. Er ging nach hinten durch, setzte sich an den einzigen freien Tisch und hob die Hand, um einen schwarz gekleideten Mann zu sich zu winken, in der Annahme, es sei der Kellner. Doch statt seine Bestellung aufzunehmen, setzte der Kerl sich ihm gegenüber und sah ihn mit geröteten Augen an. »Womit kann ich Ihnen heute Abend dienen, Herr Professor?« fragte er und zog ein Fläschchen aus der Innentasche seiner Jacke. Der Mann schaute sich einmal um und setzte sich so, dass der Wirt Heisenbergs zaghafte Versuche, auf sich aufmerksam zu machen, nicht registrierte. »Machen Sie sich wegen dem keine Sorgen, Herr Professor. Hier sind alle willkommen, selbst Leute wie Sie«, sagte er mit einem Augenzwinkern und stellte das Fläschchen auf den Tisch. Heisenberg fühlte sich sofort abgestoßen von diesem Unbekannten. Warum sprach der Mann ihn so förmlich an, wo er mindestens 10 Jahre älter war? Er versuchte weiter, den Wirt herbeizurufen, aber die Schultern des Fremden, der über dem Tisch hing wie ein großer, betrunkener Bär, verdeckten fast sein gesamtes Blickfeld. »Sie werden mir nicht glauben, Professor, aber bis eben hat noch ein 7-jähriges Kind auf Ihrem Stuhl gesessen und die ganze Zeit geweint. Das traurigste Kind der Welt, das kann ich Ihnen sagen. Ich höre noch sein Wimmern. Wie kann man sich da aufs Schreiben konzentrieren? Haben Sie schon mal Haschisch geraucht? Nein, natürlich nicht. Heute hat niemand mehr Zeit für die Ewigkeit. Nur die Kinder. Die Kinder und die Betrunkenen. Aber keine ernsthaften Menschen wie Sie, Herr Professor. Menschen, die im Begriff sind, die Welt zu verändern. Oder irre ich mich?« Heisenberg sagte kein Wort. Er war fest entschlossen, das Spiel nicht mitzuspielen, und er wollte gerade schon aufstehen, als er in der Hand des Mannes etwas Metallisches aufblitzen sah. »Kein Grund zur Eile, Professor. Wir haben die ganze Nacht vor uns. Entspannen Sie sich. Ich würde Sie gerne auf einen Schluck einladen. Auch wenn Ihnen etwas Stärkeres sicher besser täte. Etwa nicht?« Er goss den Inhalt der kleinen Flasche in den Rest seines Biers und schob das Glas zu Heisenberg hinüber. »Sie sehen müde aus, Professor. Sie sollten mehr auf sich achten. Wussten Sie, dass das erste ernsthafte Anzeichen für einen psychischen Schaden die Unfähigkeit ist, sich der Zukunft zu stellen? Wenn Sie das erkannt haben, wird Ihnen klar, wie unglaublich es ist, dass wir auch nur eine einzige Stunde unseres Lebens unter Kontrolle haben. Wie schwer es ist, unsere Gedanken zu kontrollieren. Sie zum Beispiel, Sie sind besessen, das sieht man, beherrscht von Ihrem Intellekt wie ein Perverser von der Fotze. Sie stehen unter einem Bann, Professor. Aufgesaugt in Ihrem eigenen Kopf. Na los, trinken Sie. Lassen Sie sich nicht zweimal bitten.« Der Physiker warf sich zurück, doch der Fremde packte ihn an der Schulter, nahm das Glas und hielt es ihm an die Lippen. Heisenberg blickte hilfesuchend in die Runde und sah, dass die ganze Kneipe zu ihm hinschaute. Nur schien sich niemand zu wundern, so als wohnten sie einem Ritual bei, das alle bereits hinter sich hatten. Schließlich machte er den Mund auf und schluckte die grüne Flüssigkeit hinunter. Der Mann lächelte, lehnte sich zurück und verschränkte die Arme im Nacken. »Jetzt können wir uns wie zwei zivilisierte Menschen unterhalten, Professor. Glauben Sie mir, damit kenne ich mich aus. Man muss zulassen, dass Raum und Zeit mit einer einzigen Faser gewebt werden. Muss immer in Bewegung bleiben. Wer würde es schon sein Leben lang an einem Ort aushalten? Für einen Stein mag das angehen, aber doch nicht für jemanden wie Sie, Professor. Haben Sie in letzter Zeit Radio gehört? Ich mache eine Sendung, die könnte Sie interessieren. Sie ist für Kinder, aber für Kinder, die so neugierig und mutig sind wie Sie. Ich erzähle Ihnen von den großen Katastrophen unserer Zeit. Von allen Tragödien, allen Gemetzeln, allen Schrecken. Wussten Sie, dass letzten Monat in Mississippi 500 Menschen bei einer Überschwemmung ums Leben gekommen sind? Das Wasser wurde zu einem so reißenden Strom, dass die Deiche brachen und die Leute im Schlaf ertranken. Manche glauben, Kinder sollten von solchen Sachen nichts wissen, aber mich beschäftigt etwas anderes. Das Schreckliche sind nicht die im Wasser treibenden Leichen mit ihrem aufgequollenen, von den Knochen fallenden Fleisch. Nein, ungeheuerlich ist, dass ich das alles fast im selben Moment wusste. Hier, auf der anderen Seite des Planeten, wusste ich sofort, dass mein verehrter Onkel Willi und meine liebe Tante Clara, diese alten Drecksäcke, sich vor dem Wasser aufs Dach eines Pralinenladens gerettet hatten. Pralinen! Wenn das keine schwarze Magie ist, dann weiß ich es nicht. Egal, wie viele Leute gestorben sind oder wie viele sich gerettet haben, Professor, heute sind wir alle Opfer. Sie sind zu intelligent, um das nicht zu erkennen. Ich erinnere mich auch noch an das erste Mal, als ich einen Telefonanruf bekam. Ich war bei meinem Großvater und meine Mutter rief mich aus dem Hotel an, wo sie immer ihre Ferien verbrachte, um sich von mir zu erholen. Kaum klingelte es, riss ich den Hörer herunter und zwängte mein Köpfchen hinein. Ohne dass irgendetwas diese Gewalt hätte mildern können, ganz der Stimme hingegeben, die dort ertönte. Wie ich litt! Machtlos musste ich mit ansehen, wie mein Zeitbewusstsein, meine Entschlossenheit, mein Pflichtgefühl, wie jeder Sinn für das Maß zunichte wurde. Und wem verdanken wir diese grandiose Hölle, wenn nicht Ihnen? Sagen Sie mir, Professor, wann hat es angefangen mit dem ganzen Irrsinn? Wann haben wir aufgehört, die Welt zu verstehen?
Das blinde Licht, Irrfahrten der Wissenschaft, hat mich auch sprachlich sehr beeindruckt. Und dass Labatuts Sprache im Deutschen so glänzt, ist natürlich dem Übersetzer zu verdanken, Thomas Brovot, mit dem ich telefoniert habe. Thomas Brovot hat unter anderem Mario Vargas Llosa oder Federico Garcia Lorca übersetzt und wurde zuletzt mit dem Paul-Celan-Preis für herausragende Literaturübersetzungen ausgezeichnet. War es denn, Thomas Brovot, besonders schwierig, Benjamin Labatut zu übersetzen? Und wenn ja, warum?
Also mein erster Eindruck war, nein, das wird nicht besonders schwer, denn es liest sich ja toll. Ich habe reingelesen und dachte, wunderbar, so ein bisschen erstmal vom Hölzchen aufs Stöckchen, meine Güte, was gibt es alles? Und ich dachte, nein, das wird großen Spaß machen und habe losgelegt. Und als ich dann anfing, jeden Satz zu zerlegen in die Einzelteile und dahinter zu schauen, habe ich doch einen großen Schreck gekriegt. Denn es hat ja alles einen historischen Hintergrund, es hat einen wissenschaftlichen Hintergrund. Ich bin weder Mathematiker noch Astronom noch Atomphysiker. Und es war schnell klar, ich muss alles recherchieren, ich muss hier zum Teilzeitspezialisten werden. Und erst wenn ich das alles verstanden habe, kann ich mit meiner eigenen, eigentlichen Arbeit loslegen, nämlich mit der Arbeit an der Sprache. Insofern, ja, es war schwer, es hat gedauert, es war sehr zeitaufwendig und hat großen Spaß gemacht.
Sie mussten sicher, Thomas Brovot, ganz bestimmte Bibliotheken aufsuchen? Oder wie haben Sie zum Beispiel die vielen Zitate im Buch recherchiert?
Es geht ja um deutsche, österreichische Wissenschaftler. Zitate, die der Autor aus dem, ja nicht aus dem Deutschen hat, sondern in dem Fall aus dem Englischen und dann ins Spanische übersetzt hat für sich. Und wenn ich die zurückübersetze ins Deutsche, kommt was ganz anderes raus. Also muss ich erst mal zu den Originalen finden und dann gucken, was hat der Autor damit gemacht. Wie weit gehen die Zitate wirklich im Original der Zitierten? Wo fängt die Fiktion an? Wo mache ich dann auch fiktiv weiter mit Wissenschaftlern, die es gibt, die das auf Deutsch geschrieben oder gesagt haben? Soweit, wenn man einen Blick hinter den Webteppich werfen will, dieses Textes, wenn man ihn dann liest, soll man das gar nicht erkennen.
Und jetzt im Nachhinein, nach all Ihren Rechercheerfahrungen, können Sie uns wahrscheinlich etwas mehr verraten, wie viel Wahrheit, wie viel Fakt und wie viel Dichtung, wie viel Fiktion in diesem Buch steckt?
Ja, das ist eine gute Frage. Das habe ich mich bei jedem Satz gefragt. Und ich muss sagen, im Nachhinein, es steckt sehr viel mehr Wahrheit drin, als ich erst dachte. Und es steckt sehr viel mehr Dichtung drin, als ich erst dachte. Klingt paradox, ist aber so, ist eine große Qualität dieses Buches.
Und was hat Ihnen, Sie sind ja wirklich der erste deutsche Leser gewesen dieses Buches, was hat es Ihnen gegeben?
Das geht uns Übersetzern oft so, wenn wir ein Buch lesen, wir werden mit Dingen konfrontiert, die für uns völlig neu sind, die aufregend sind. Und bei diesem Buch ganz besonders zu sehen, wenn man einen Blick hinter die Erscheinungen, auch hinter die wissenschaftlichen Erkenntnisse wirft, stößt man immer auf zwei Seiten, auf eine beruhigende und auf eine bedrohliche. Da ist immer Hilfe und Gefahr. Was auch an einer Stelle im Buch steht, der blinde Fortschritt ist in der Wissenschaft ist die gefährlichste aller Künste. Und das auf so anschauliche Weise präsentiert zu bekommen, das fand ich toll.
Vielen Dank, Thomas Bravo. Und vielen Dank natürlich nach Chile an Benjamin Labatut, dessen Buch »Das blinde Licht – Irrfahrten der Wissenschaft« im Surkamp Verlag erschienen ist. Es hat 187 Seiten und kostet 22 Euro im Buchladen Ihres Vertrauens. Ich bin Natascha Freundl und sage nur: Weiterlesen, das LCB im RBB. Die Radio- und Podcast-Lesebühne in Kooperation mit dem Literarischen Kolloquium Berlin. In der nächsten Folge spricht meine Kollegin Anne-Dore Krohn mit Cecile Weißbrot über den Roman Zerstörung in der Übersetzung von Anne Weber. Lesen Sie weiter.